Ich schäme mich nicht. Wir haben schon in der Textlesung gehört hier im Römer Kapitel 1, Vers 7 bis 17. Und dann Vers 16, da heißt dieser zentrale Vers: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Warum schämen sich eigentlich Menschen? Was ist Scham? Ja, im Lexikon steht Folgendes: ein Schamgefühl, ein Unlustgefühl, als Reaktion auf tatsächlich, aber vermeintliche Herabsetzung des eigenen Ansehens. Scham ist eine Scheu vor Bloßstellung des körperlichen und seelischen Intimbereiches, besonders der eigenen Unzulänglichkeit. Ja, seit dem Sündenfall durch Adam und Eva haben die Menschen ein Schamgefühl. Dies ist in uns. Es muss nicht erst erzogen werden, sondern es ist was Natürliches. Auch Kinder im Alter von 3 bis 4 Jahren entwickeln schon so ein natürliches Schamgefühl. Sie haben bereits ein Gespür dafür, für den Unterschied zwischen Mädchen und Jungen. Sagen, ja, Papa, mach die Tür zu im Bad. Es ist normal, wenn wir als Menschen nicht so splitternackt vor anderen in der Öffentlichkeit stehen wollen. Das ist nicht, ja. Aber was heißt es, sich zu schämen? Wir sehen jedoch, ja, wir sehen auch, wenn oder Kleider gewaltmäßig von jemandem abgezogen werden, so, ja, das ist eine Demütigung. Auf diese Weise wurden oft Verbrecher ausgezogen und öffentlich zur Schau gestellt. Auch unser Herr Jesus wurden die Kleider ausgezogen, als er ans Kreuz genagelt wurde. So ist er uns zur Schande geworden. Vom Sündenfall her sehen wir, dass die Menschen nun nicht mehr vollkommen ist. Die Unreinheit des Menschen muss vor Gott und den Mitmenschen bedeckt sein. Aber kommen wir nun zurück zu dem, was heißt es eigentlich, sich nicht schämen, jetzt in diesem anderen Zusammenhang. Ich möchte aber vielleicht zuerst noch eine kurze Geschichte oder Episode vorlesen, die ich gerade gestern bekommen habe. Da heißt es: Mut steckt an. In Nagasaki in Japan war eine Schule, die von 150 Knaben besucht wurde. Einer der Schüler war ein Christ. Da er einen weiten Weg zur Schule hatte, brachte er sein Mittagsbrot mit und verzehrte es in der Pause. Eines Tages sahen seine Mitschüler, die ihn scharf beobachteten, wie er vor dem Essen die Hände zum Gebet faltete. Alsbald liefen sie zum Direktor und verklagten ihn, er habe gezaubert. Voller Schadenfreude standen sie im Kreise umher, als der Junge sich nun vor dem Lehrer verantworten musste. Der also Beschuldigte aber zeigte keine Spur von Furcht. Mit lauter Stimme erklärte er: Ich bin ein Christ und habe Gott für mein Essen gedankt und ihm gebeten, es mir zu segnen. Gespannt wartete die Schar auf das Urteil des Direktors. Wer beschreibt ihr Erstaunen, als der Lehrer vor ihren Augen den kleinen Beter in seine Arme schloss und sagte: Mein Junge, ich bin auch ein Christ, aber ich wagte nicht, es die anderen merken zu lassen. Von heute an will ich mit Gottes Hilfe so leben, wie es einem Christen geziemt. Ist es nicht ein Jammer, dass die Mühe der Mutigen so wenige sind? Was heißt es, sich schämen um des Evangeliums willen? Ja, wie heißt es, wie sagt Paulus hier, ich schäme mich nicht? Unser Bibeltext ist jetzt natürlich keine Aufforderung für Christen, sich körperlich zu entblößen. Das wäre ziemlich daneben ausgelegt. Ja. Nein, in diesem Zusammenhang geht es, warum sollen wir uns schämen bei der Weitergabe des Evangeliums? Es ist doch so interessant, wir leben in einer sehr freizügigen Gesellschaft. Aber der religiöse Glaube wird als etwas sehr Intimes angesehen. Der Glaube hat etwas Privates. Die Menschen reden nicht gerne in der Öffentlichkeit vom Glauben. In anderen Gesellschaften ist es durchaus viel normaler, dass man über Glaubensdinge redet. Zum Beispiel auch im muslimischen Orient ist es kaum ein echtes Problem. Es ist natürlich, wenn Christen oder auch mal etwas über ihren Glauben erzählen. Es erscheint dort manchmal natürlicher zu sein, wenn ein Christ von seinem Glauben erzählt. Aber in unserer freien Gesellschaft? Ist es euch auch schon hier in Deutschland vielleicht mal so ergangen? Mit Ausländern kann man leichter über den Glauben reden als mit einheimischen Deutschen. Ja? Nun, warum sagt gerade Paulus in dem Brief an die Römer, dass er sich nicht schämt? Er sagt hier, ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Also in dem Römerbrief beschreibt Paulus seine Absicht, dass er nach Rom kommen will. Der war noch nicht in Rom. Ja. Dort will ich hingehen und den Leuten dort auch das Evangelium verkündigen. Und es gab schon, bevor Paulus in Rom war, gab es schon Christen in Rom, ja, denen er diesen Brief schreibt. Nun will er nach Rom. In manchen Kreisen können wir mit Leichtigkeit von Jesus reden. Und an einer anderen Stelle bleiben wir stumm. Wir fühlen uns unserer Umgebung nicht gewachsen. Je nach Situation, wir schämen uns, das Evangelium zu verkündigen. Ja? Da ist es kein Problem, in der anderen Situation ist es für uns ein Problem. Ging es vielleicht dem Apostel Paulus auch manchmal so? Aber er sagt, ich schäme mich nicht. Schlagen wir mal auf, nochmal in 1. Korinther 1, Vers 18. 1. Korinther 1, Vers 18 bis 25. Da schreibt er auch was ganz Interessantes. Da heißt es, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt umgeben von der von der Weisheit Gottes. Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen Frage nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gotteskraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind. Und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die der Menschen sind. Paulus predigte, was den Griechen Torheit war. Paulus verkündigte das Evangelium zuerst den Juden. Das war ein religiöses Umfeld, dem er gewachsen war. Hier konnte er genau die Denkweise seiner Zuhörer, die kannte er. Er war ja einer von ihnen. Ja. Unter den Juden war es normal, über den Glauben zu sprechen. In den Synagogen konnten die Juden, die ein gewisses Alter hatten, oder ich glaube ab 11 oder so, konnten die vorne hingehen und aus der Tora vorlesen. Das war normal. Im Osten des Landes, in den Provinzen, mochte er allerlei ausgerichtet haben. Aber nun wird ihm der Glanz und die Macht, Bildung und Reichtum der Hauptstadt, wird jetzt da verlegen machen? Wie werden jetzt diese Menschen dort ihn empfangen? Paulus erlebte, dass er von den Griechen verspottet wurde. Das waren ja so die Gelehrten, die Griechen, ja, die alles besser wussten. Ja? Und dieser Gedanke von einem Gekreuzigten, das passte nicht in das Denken der Griechen. Auch wenn die Griechen vielleicht zuerst von diesen neuen religiösen Gedanken interessiert waren, aber zum Schluss oder haben sie ihn verspottet, wie das heißt in Apostelgeschichte 17, Vers 32. In Athen verspotteten sie den Paulus. Wer das Evangelium verkündigt, hat oft das Gefühl, bloßgestellt zu sein. In unserer Gesellschaft will man sich nicht so outen. Es sei denn, man ist schwul, gell? Dann ist es cool, sich zu outen. Aber wenn du dich outest als Christ, ja, dann findet man manchmal wenig Toleranz. Das wird oft meist nicht so sehr toleriert. Man versucht oft bewusst auch Konfrontation zu umschiffen. Früher war es auch viel selbstverständlicher hier bei uns in den evangelikalen Kreisen, dass die Autos alle so fromme Sprüche hatten. Das ist so ein 80er, 90er Jahr oder so. Wenn man da irgendwo hinfuhr und dann sah man einen Parkplatz mit lauter frommen Sprüchen, da wusste man, hier ist eine christliche Veranstaltung. Heute findet man es kaum noch, dass Autos fromme Sprüche drauf haben. Schämen wir uns oft, unserer Meinung zu sagen, wenn diese nicht der gängigen Mehrheit entspricht? So sollten wir uns fragen, wie können wir nun auch unseren Scham überwinden, diesen unguten Scham. Ja? Ja, ich war auch als Kind und Jugendlicher jemand, dem das öffentliche Sprechen oft sehr schwer fiel. Kam dann leicht in Stottern, ja, bin dann verlegen. Ja? Es gibt Leute, denen liegt das von Natur aus viel besser. Ja? Die können reden und reden und reden und haben da keine Hemmungen. Ja? Aber das ist so ein bisschen unterschiedlich. Ja. Aber es war jetzt auch in dieser Woche so schön, wie es hier der Holger auch am Anfang zu den Verteilern gesagt hat. Er sagte, es ist nicht so sehr entscheidend. Man sagt nur diejenigen, die reden können. Ja? Sondern ihr macht hier auch einen ganz großen wertvolle Aufgabe, indem ihr christliche Kalender weiterverteilt. Ja? Das ist auch wichtig. Ja? Beides. Ja, weiter heißt es in 1. Korinther 1, Vers 26, seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nicht ist, damit er zunichte mache, das, was etwas ist. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht hat, ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ist das nicht wunderbar, wie Paulus das hier in den Korinther schreibt? Das Schwache hat Gott erwählt, um in der Schwachheit Gottes Kraft groß werden zu lassen. Damit Gott zum Zug kommt, der durch mich wirkt. Ja, es geht hier nicht um unsere großen Redekünste, sondern es geht darum, dass Gottes Botschaft weiterkommt. Wir wollen uns jetzt fragen, wie können wir nun überwinden? Indem ich überzeugt bin von der Kraft Gottes und aus seiner Kraft lebe. Gott ist es, der uns beruft. Wer sich schämt wegen des Evangeliums, der zeigt letztendlich, dass in mir ein stolzes Herz ist. Warum ist es denn so schlimm, wenn ich verlacht oder verspottet werde? Sie verspotten ja nicht mich, sondern Gott. Ja. Auch Jesus erlitt Hohn und Spott. Wie freimütig sind wir in der Verkündigung? Ja, können wir ein Zeugnis weitergeben? Ob, wie gesagt, ein Spruch auf dem Auto oder auf dem Koffer oder wo auch immer. Durch so eine Kalenderverteilaktion. Persönliches Statement in sozialen Medien, wer da unterwegs ist, ja. Warum können wir nicht auch mal sowas weitergeben? Ne? Oder in der Gesellschaft mal Stellung zu beziehen. Ja, bekam hier von diesem Konditor oder Kaffeerösterei in Lippen, haben wir zwei Zeitungsartikel, wo die Frau in der Spreewälder Zeitung über Bibelzitate zitiert hat. Könnt ihr mal lesen, ne? Nutzen wir solche Möglichkeiten, wo der Herr uns Möglichkeiten gibt. Ja? Der eine ist mehr der Schriftsteller, der andere redet mehr, der andere ist mehr der Verteiler, der Praktiker oder wie auch immer. Ja? Gott möchte, dass wir sein Evangelium verkündigen. Auf die unterschiedlichsten Weisen. Wofür schlägt dein Herz? Bist du auch so überzeugt von der Kraft des Evangeliums wie Paulus? Wie begeistert bist du, die Botschaft Jesu weiterzugeben? Ja, ist es uns bewusst, welche Relevanz die Erlösung hat? Gestern im Jugendkreis hat man kurz darüber überlegt, wie sind die Nachrichten, die Botschaften, die wir kriegen, welche Bedeutung haben die? Aber diese Bedeutung über die Errettung durch Jesus Christus, die müsste eigentlich an alleroberste Priorität sein. Wir haben ja gesagt, wenn, ob jetzt Deutschland Fußball-Weltmeister ist oder so, das ist für die Fußballbegeisterten interessant, ja? Eine wichtige Nachricht. Aber das ist, hat nichts mit der Erlösung zu tun. Ja? Vielleicht schön, wenn wir sowas hören. Ja? Aber was ist denn die Botschaft der Erlösung von Jesus Christus? Das hat für alle Menschen von oberster Relevanz. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen, ist die Frage. Ja? Ja. Welche Möglichkeiten nutzt du? Ja, es gibt auch in verschiedenen Berufen, gibt es die christliche Eisenbahn, hat man in Mainz eine Frau gehabt, die war da ganz aktiv, die arbeitete bei der Eisenbahn. Ja. Christliche Polizeivereinigung gibt es, Schülerbibelkreis vielleicht in manchen Orten, ja. Hier oftmals nicht, ja. In einer christlichen Studentengruppe, ja. Oder auch hier so ein Schaukasten, ja. Da sind wir auch wieder am Überlegen, wie müssen wir wieder was Neues mal reinhängen, ja. Ja, das sind noch alles gute Gelegenheiten, die wir nutzen können. Ja, woran liegt es manchmal, dass wir Möglichkeiten ungenutzt lassen? Ist uns die Kraft des Evangeliums manchmal nicht wirklich bewusst? Es kann auch manchmal daran liegen, dass unser Leben vor Gott nicht in Ordnung ist und wir deswegen nicht bereit sind, von anderen oder von ihm zu erzählen. Wenn das der Fall ist, dann bring erstmal dein Leben in Ordnung vor Gott. Wenn du Angst vor Ablehnung hast, dann wird dein Stolz gekränkt. Ja. Auch in diesem Fall gilt, bring dein Leben vor Gott wieder in Ordnung. Wie heißt es in Sprüche 29, Vers 25? Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Ja. Haben wir Menschenfurcht oder haben wir Gottesfurcht? Wenn wir die Furcht, die Ehrfurcht haben vor Gott, vor seiner Heiligkeit, dann kann uns diese Menschenfurcht doch egal sein. In Matthäus 10, Vers 26 heißt es, darum fürchtet euch nicht vor ihnen, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Also wir brauchen uns vor unseren Gegenüber nicht zu fürchten. Gott kennt jeden Einzelnen durch und durch. Ich möchte zum Abschluss nochmal in die Berufung des Moses hineinblicken. Lass uns mal aufschlagen, 2. Mose Kapitel 3. Ja. Gott, wir kennen ja die Geschichte, Gott beauftragt Mose am Berg Horeb, am Berg Sinai, als er mit 80 Jahren da die Schafhürde, Herde hütet, im brennenden Busch, redet Gott zu Mose. Und er sagt, so geh nun hin, in Vers 10, Kapitel 3, Vers 10, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Was ist das für ein hammerharter Auftrag für diesen Mose? Und wie reagiert Mose? Vers 11, Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Stellt euch mal vor, ihr werdet euch beauftragt, hier zum Bundeskanzler zu gehen. Wer bin ich, dass ich ihm gegenübertreten kann? Hä? Und der Pharao hatte ja wirklich Macht. Also so eine Freche, also müsst ihr euch vorstellen, ne? Mose geht hin und sagt, ich will das, lasst dieses Sklavenvolk ziehen. Und der Pharao denkt, hier, was willst denn du hier? Das ist mal, die brauche die ja. Ja. Also es ist menschlich verständlich, die Reaktion von Mose. Ja? Wer bin ich? Aber wie antwortet Mose, wie antwortet dann daraufhin Gott? Ja, in Vers 12. Ich will mit dir sein und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Und dann kommt dann dieser Vers in Vers 14. Ich werde sein, der ich sein werde. Also Gott geht gar nicht auf Mose drauf ein. Wer bin ich, ja? Also völlig egal, wer Mose ist. Entscheidend ist, wer Gott ist. Und wenn Gott diesen Mose sendet, dann gibt es da kein Problem. Gott will ihm ein Zeichen geben, eine Zusage. Und dann, wie heißt es in 4 Vers 1? Mose antwortete und sprach: Siehe, ich werde mir, siehe, Sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Also jetzt, Mose hat das Problem, denkt, ja, die werden mir nicht glauben. Ja. Gott antwortete dann auch wiederum mit Zeichen, mit dem Stab, der zur Schlange wird und mit dem Hand, mit seiner Hand, die zum Aussatz wird, dann wieder geheilt wird. Aber wenn wir noch weiter lesen, sehen wir, Mose aber sprach zu dem Herrn: Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredet gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Das ist richtig zu bemitleiden, dieser arme Mose, gell? Das war 4 Vers 10, ja. Er sagt, ich kann nicht gut reden. Aber was sagt Gott? Ich will mit ihm sein. Und ich will dir das Nötige geben, was du brauchst. Und dann schickt Gott ihm zur Antwort noch den Aaron. Sagt, ich gebe dir Unterstützung, wenn du die Unterstützung brauchst. Noch von deinem Bruder Aaron. Dann geht ihr zusammen dorthin, ne? Ja, und trotzdem sagt im Vers 13 Mose noch immer, mein Herr, sende, wen du senden willst. Auch nach diesen Ereignissen. Mose, lieber Gott, ja, ohne mich, nimm jemand anderes, aber nicht mich. Ja.
Wollte das mit Augen? Entschuldigung.
Ja, das kommt danach dann, Vers 14. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach: Weiß ich denn nicht, dass zu deinem Bruder Aaron aus dem Stamm Levi beredet ist? Und siehe, er wird dir entgegenkommen und wenn er dich sieht, wird er dich vom Herzen freuen. Genau, das ist danach sagt Gott es dann. Ja, danke. Interessant ist, dass es in Apostelgeschichte 7, Vers 22 heißt, dass Mose mächtig war in Worten und Werken. Vielleicht hatte er in der Wüste mit seiner Schafherde in der Einsamkeit das verlernt. Aber dennoch zeigte sich diese Argumente vom Mose als falsch an. Mit dem nicht gut reden könnte, ja, war wohl mehr eine Ausrede von Mose. Aber trotzdem gab Gott in seiner Güte auch ihm diesen Aaron zur Seite. Ja. Und was können wir daraus lernen, wenn wir vielleicht auch so zweifelnd sind wie Mose? Ja, da kann Gott uns auch einen Aaron zur Seite geben. Aber wir sehen trotz allem, dass Mose dann auch dem Auftrag Gottes gehorsam war. Auch wenn er zuerst so gemacht hat, nee, nimm jemand anders. Aber er ist dann gegangen. Er hat sich dann auf den Weg gemacht, um nach Ägypten zu gehen. Auch wenn sein Auftrag so unglaublich war, was er nicht mit seiner menschlichen Kraft niemals hätte leisten können. Ich möchte uns Mut machen, dass, wie das heißt in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, da gibt ja Gott uns die Zusage. Jetzt, alle Gläubigen haben jetzt die Zusage, dass Gott uns seinen Geist gibt. Da heißt es aber, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde, bis nach Brandenburg. Ja, bis nach Lübben und Görsdorf, wo auch immer. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und Gott weiß, dass wir aus unserer eigenen Kraft dieses nicht bewältigen können. Wir sind viel zu sehr mit uns beschäftigt. Ach, was denken die anderen über uns? Ja? Gott weiß das. Deswegen gibt er uns seinen Geist. Und wenn der Heilige Geist in uns wirken kann, dann können wir auch diese Probleme, die wir vielleicht haben, wo wir uns schämen oder wo wir Angst davor haben, können wir mit seiner Kraft auch lernen zu überwinden. Ich denke, es sind auch oftmals so diese Kleinigkeiten. Erstmal, wir werden nicht gleich, man weiß, wir einen großen Auftrag haben, aber erstmal in den Kleinen zu sehen, zu erlernen, jawohl, hier habe ich jetzt, konnte ich jetzt Jesus bezeugen in der und der Situation. Und ich denke, das habe ich schon auch erfahren dürfen, dass Gott uns Gelegenheiten gegeben hat. Und am Anfang hat man so gezittert hier so, ja, was soll ich sagen, ja. Und gestammelt, aber bei anderen Situationen ging es ja vielleicht besser, da hat man dann besser den Mund aufbekommen. Aber ist egal. Wir müssen da nicht zu sehr darauf achten, wie wirken wir jetzt auf andere, sondern ja, wir müssen in der Verbindung zu Gott stehen. Sagen, ja, Gott, gib mir das, was nötig ist, dass ich das sagen kann. Und ja, und so denke ich, lass uns auch mutig sein auch in die Zukunft, weil unsere Botschaft ist vielleicht noch dringlicher wie je zuvor. Die Botschaft, lasst euch versöhnen mit dem lebendigen Gott, denn das Gericht Gottes ist nahe. Und wir haben nicht mehr ein Jahrhundert Zeit, das glaube ich nicht. Der Herr kommt schneller wieder. Ja. Ich habe zwar keinen Terminkalender, aber Terminplan. Aber ich glaube, dass Jesus schon bald wiederkommen kann. Und so lange haben wir noch Zeit und Möglichkeiten, den Menschen die Botschaft von Jesus zu geben, von der Erlösung, von der Errettung. Ja. Und so freue ich mich, dass wir jetzt die letzte Woche auch diese Unterstützung hatten von anderen Geschwistern hier aus ganz Deutschland, die hierher kamen. Und es soll für uns auch eine Ermutigung sein. Die haben sich auf den Weg gemacht, um hier uns zu helfen. Und da, dass wir vielleicht auch in dem Umfeld, wo wir eine Möglichkeit haben, da auch ein Zeuge sind für Jesus. Das wünsche ich uns. Amen.